Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Stell dir vor, ein Kind zieht eine Möhre aus der Erde. Erdkrumen an der Hand, leuchtende Augen und plötzlich kommt die Frage: Warum schmeckt die aus unserem Acker hier eigentlich besser als aus dem Supermarkt? Genau in diesem Moment passiert etwas Magisches. Wertschätzung entsteht. Und sie beginnt nicht im Klassenzimmer, sondern draußen, knietief im Beet. Doch während Kinder Gemüse ernten, werfen wir Erwachsenen jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel weg. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind es etwa 11 Millionen Tonnen. Oft, weil Essen zu billig, zu selbstverständlich oder einfach zu unsichtbar geworden ist. Die Organisation ACCA will das ändern. Mit Bildungsprogrammen in Kitas und Schulen, aber auch für Erwachsene, holen sie die Natur zurück in den Alltag. Pflanzen, gießen, ernten, so lernen wir wieder, was frische Lebensmittel wert sind und warum Nachhaltigkeit nicht abstrakt, sondern ganz praktisch ist. Samenkorn in die Erde und später Radieschen in die Hand. ACCA sieht Bildung und Aufklärung als Schlüssel zur Ernährungswende und darüber spreche ich heute mit Sascha Hübner. Lieber Sascha, bitte erklär mir doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ACCA zu gründen? Wie ist denn so eure Gründungsgeschichte?
Sehr gerne, Birte. Voll schön, dass ich da sein darf und dir die Bühne bekomme, um ein bisschen mit dir über ACCA zu sprechen und über unsere Ziele zu philosophieren. ACCA ist angetreten vor inzwischen 11 Jahren. Vereinsgründung war 2024 und die Idee ist aber schon etwas früher geboren. Und geboren ist ein gutes Stichwort, weil die Idee tatsächlich zusammen mit der ersten Tochter, also das erste Kind von Christoph, als sie geboren wurde, ist seine älteste Tochter, mit ihr ist auch die Idee geboren. Und das hat den Hintergrund, dass Christoph selber aus Nordrhein-Westfalen kommt und dort auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden ist, der schon viele Generationen von seiner Familie geführt wird und den auch aktuell sein Bruder übernommen hat. Und Christoph hat sich aber entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, eine andere Karriere einzuschlagen, eine wissenschaftliche, und hat sich in seiner wissenschaftlichen Laufbahn auch mit der Frage auseinandergesetzt, welchen Einfluss hat Landwirtschaft und hat die Wertschöpfungskette natürlicher Lebensmittel eigentlich in Bezug auf die Klimaveränderungen, die wir weltweit beobachten können, und hat dort in seiner Zeit am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, dort hat er seine Dissertation geschrieben, festgestellt, dass es einen sehr nachvollziehbaren und sehr konkreten Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwendung zum Beispiel auf der einen Seite und Klimaveränderungen auf der anderen Seite gibt. Und gleichzeitig kam seine Tochter zur Welt und er hat sich eigentlich gefragt, wie sie denn so aufwachsen wird in einem eher städtischen Umfeld ohne landwirtschaftlichen Betrieb um sich herum. Und wie wird sie eigentlich einen Bezug zu Natur und natürlichen Lebensmitteln aufbauen, ohne umgeben zu sein von Landwirtschaft, Feldern und dem ganzen Prozess, der damit zusammenhängt. Und das war die Geburtsstunde tatsächlich der Idee der Gemüseakademie, dass Christoph gedacht hat, naja gut, wenn es hier keinen Acker gibt, dann muss ich den Acker zu meiner Tochter bringen, nämlich dort, wo sie einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringt, an Kita und Schule. Und so ist die Idee entstanden, dass er gesagt hat, wir müssen den Acker zu den Kindern bringen, damit es ganz normal wird, dass Kinder über das ganze Jahr hinweg diesen Zyklus miterleben können, diesen Prozess miterleben können, wie Natur funktioniert, was das mit unserer Ernährung zu tun hat, welchen Einfluss Natur hat, welchen Einfluss aber auch wir als Menschen dabei spielen. Und der Rest ist Geschichte.
Super, 11-jährige Geschichte, das ist ja schon ganz schön lang, muss man sagen. Wie läuft das denn praktisch dann ab? Also praktisch, ihr bringt den Bezug zu den Lebensmitteln wieder in den Alltag der Kinder und aber auch von Erwachsenen. Wie macht ihr das?
Christoph ist da von Anfang an einen sehr systemischen Weg gegangen und hat eben festgestellt, dass es eine Lücke im System gibt, dass wir im 21. Jahrhundert Photosynthese oder das Bestäuben von Blüten immer noch den Kindern beibringen anhand von Lehrbüchern und Schaubildern und dass wir eben im Schulalltag oder Kita-Alltag nicht dahin gehen, wo dieses Schauspiel stattfindet, nämlich raus in die Natur. Und dass das natürlich dazu führt, dass die Kinder gar keinen Bezug dazu bekommen. Ne? Also Naturerfahrungsräume verschwinden immer mehr, Kinder verlieren den Bezug zur Natur und dementsprechend kann sich gar keine Wertschätzung für Natur und Lebensmittel entwickeln, weil was ich nicht liebe und schätze, das werde ich nicht schützen. Das kennen wir ja alle. Und das war sein Anspruch, diese Lücke im System zu füllen. Also tatsächlich zu schauen, wie kann das im Bildungssystem Standard werden, dass Kinder raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Natur gehen, um Lernziele, die rahmenlehrplanrelevant sind, in den entsprechenden Fächern wie Sachkunde, Erdkunde, Biologie, Geografie, Ernährung, Hauswirtschaft, also überall da, wo es konkrete Bezugs- und Berührungspunkte gibt. Wie kann man das viel, viel praktischer und erlebbarer machen, für alle Sinne möglich machen, dass die Kinder was riechen, was schmecken, was fühlen, was sehen können und wir eben wegkommen von der reinen Wissensvermittlung aus dem Lehrbuch heraus. Und wir sagen spaßeshalber bei uns immer, wir bringen Kindern ja auch nicht im Klassenzimmer das Schwimmen bei oder die Rolle vorwärts anhand von Büchern, sondern da gehen wir auch an dafür geeignete Orte, wo die Kinder das wirklich ganz praktisch und auch mit allen Sinnen erleben und ausprobieren und üben können. Mhm.
Nun sprichst du aber doch immer noch von den Kindern. Es ist aber auch mittlerweile ein Erwachsenenbildungsprogramm, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, wir sind inzwischen in relativ vielen Lebenswelten unterwegs, fangen an in der Kita, gehen weiter über die Schule, sind inzwischen auch an Universitäten und Fachschulen tätig, auch bei Unternehmen. Wir versuchen auch gemeinsam mit Kommunen im öffentlichen Raum Ackerflächen zu schaffen, um die städtische Community sozusagen auf den Acker zu bringen und auch da wieder mehr Bezug zu Natur und Lebensmittel herzustellen. Und gehen sogar weiter bis in die Lebenswelt von SeniorInnen, sprich in Pflegeeinrichtungen und haben den Pflegeacker. Und so haben wir über den ganzen Lebensbogen hinweg verschiedene Programme, die wir anbieten, um immer in der Lebensrealität der Menschen einen konkreten, praktischen Ort zu schaffen, der sich einfügt in den Alltag der Einrichtungen und dort eben das ganze Jahr über geackert werden kann, sich die Hände dreckig gemacht werden können und man eben diesen ganzjährigen Prozess miterleben kann. Mhm.
Was erlebt ihr da so? Bitte nimm uns doch mal mit zu einem konkreten Beispiel, wo du sagst, ja, das spiegelt das ganz deutlich wider, was wir da so für Feedback kriegen von den Kindern oder von den Erwachsenen, egal.
Boah, das ist eine sehr große Frage. Dadurch, dass die Kinder und aber auch die Erwachsenen das ganze Jahr auf dem Acker verbringen, also nicht permanent, aber wir sind alle Programme sind als Ganzjahresprogramme angelegt, so dass wir schon früh im Jahr uns mit der Frage beschäftigen, wie muss eigentlich ein Boden vorbereitet werden, damit er entsprechend gepflanzt werden kann, also entsprechend, dass da Sachen ausgesät werden können und das heißt also, wir fangen schon sehr früh im Jahr an, auch konkrete Erlebnisse zu schaffen, indem wir, wie bereiten wir den Boden vor, wie richten wir so einen Acker ein, wie viele Beete brauchen wir, was kommt in so ein Beet rein, was können wir im März und April schon quasi aussehen oder auspflanzen, was aber noch nicht und haben dann über das Jahr hinweg verschiedene Pflanzzeiträume und in denen kommen unterschiedliche Kulturen auf den Acker bis zu 30 übers Jahr hinweg, unterschiedliche Gemüsekulturen und gehen dann bis in den Spätherbst, Frühwinter hinein, wo dann der Acker winterfest gemacht wird und da decken wir ihn zu mit einer sogenannten Mulchschicht. Das ist eine Schicht aus verschiedenen organischen Materialien, Laub, Rasenverschnitt und so weiter. Und dann wird er zugedeckt, sodass die Lebewesen, die im Boden dafür sorgen, dass wir einen sehr fruchtbaren und gesunden Boden haben, weiterhin im Winter auch ihr Werk verrichten können und eben nicht vom Frost heimgesucht werden.
Aber ist es dann wirklich so, das meinte ich jetzt nämlich eigentlich, dass ein Kind eine Möhre aus der Erde zieht und reinbeißt und sagt so, boah, das schmeckt ja viel besser als die, die aus dem Supermarkt kommt, weil diese Erlebnisse hatte ich häufig, wenn ich Sachen angepflanzt habe, ob es jetzt für mich war oder auch mit meinem Sohn, dass die einfach, wenn man sie selber gezüchtet oder gepflanzt hat, dass sie dann viel besser schmecken, als wenn man sie eingekauft hat.
Ja, definitiv. Also da machen wir sehr schöne Erfahrungen mit den Kindern, aber auch Erwachsenen, würde ich sagen. Ich habe auch, als ich bei Acker angefangen habe, war ich selber 37 und würde sagen, ich habe zu der Zeit auch sehr, sehr viel Neues noch dazugelernt. Und es ist total spannend. Natürlich entwickeln sich bei den Kindern ganz spannende Erkenntnisse, wenn sie ein ganzes Jahr über diesen Prozess begleiten. Und wenn wir jetzt bei der Möhre bleiben, die Möhre wird im März, April ausgesät und hat einen relativ langen Wachstumszeitraum bis September, wo dann die Möhre erst geerntet werden kann. Und natürlich schmeckt die Möhre direkt vom Acker in den Mund am allerbesten. Und noch besser schmeckt die Möhre, wenn sie nicht typischerweise, so wie wir das aus den Supermärkten kennen, kerzengerade ist, sondern wenn die, je krummer die Möhre ist, desto interessanter wird sie für Kinder am Ende. Und das ist eben auch was ganz Spannendes, dass Kulturen oder ich sag's mal Gemüse, Knuppelgemüse sagen wir dazu, das im Supermarkt so gar nicht zu finden ist, weil es eben nicht in die Norm passt, besondere Neugier bei den Kindern weckt und die krumme Möhre schmeckt immer am besten.
Super.
Das ist tatsächlich so.
Schön.
Und die Möhre ist aber nur eins von vielen Beispielen. Es kommen dann auch Zitate von Kindern wie, ach, das ist Spinat. Ich dachte, das sind die eckigen Klotze aus der Tiefkühltruhe. Ich habe dieses Jahr von einem Kind, von einem kleinen Mädchen erfahren, ich meine, die ist so 7 oder 8 Jahre, die in ihrem Leben noch nie eine Kartoffel gegessen hat. Also sie mochte einfach keine Kartoffeln.
Okay.
Warum und weshalb, kann ich dir nicht mal sagen. Aber was spannend war, wir versuchen innerhalb der einzelnen Gemüsekulturen immer mehrere Sorten auch mit den Kindern anzubauen. So bei den Kartoffeln beispielsweise auch lila Kartoffeln. Also sehr lila fleischige Kartoffeln und eben nicht nur die normalen klassischen gelbfleischigen Kartoffeln. Und allein die Tatsache, dass die Kartoffel lila war, hat eine derartige Neugier bei dem Mädchen geweckt, dass sie die natürlich probieren musste. Und sie fand die Kartoffel so lecker, dass sie gesagt hat, ab jetzt isst sie immer Kartoffeln. Und das sind einfach sehr, sehr schöne, griffige und plastische Beispiele dafür, was allein eine andere Farbe bewirken kann. Und natürlich auch die Tatsache, dass sie die selber eingepflanzt, am Ende geerntet hat, hat sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet, dass sie das Gemüse probieren wollte. Und das ist, was wir viel hören von Lehrkräften und ErzieherInnen, dass die Kinder tatsächlich Gemüse essen, das sie vorher nicht angelangt haben, allein aufgrund der Tatsache, weil sie es selber angepflanzt und gepflegt und gehegt haben. Und natürlich wollen sie am Ende das auch selber probieren. Aber natürlich ist auch klar, dass nicht jedes Gemüse jedem Kind auf Anhieb schmeckt. Dass dann schon mal auch ein D oder ein I kommt. Aber spannend ist eben, dass sie alles probieren und sich an alles rantrauen. Und das ist ja das, was wir auch erreichen wollen.
Ja, nun stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Zum einen, ob an jeder Schule oder Kita es überhaupt möglich ist, dass man dort was anpflanzt. Und zweitens, dass das Projekt dann immer so in den Lehrplan reinpasst. Könnt ihr das immer realisieren, auch in der Großstadt, dass da irgendwo ein Hochbeet entsteht, wo man was anpflanzen kann? Ist das immer möglich? Und ist das immer möglich, das innerhalb des Unterrichts einzubringen? Oder sind das dann doch eher die klassischen Schulgarten-AGs, die das dann machen?
Das waren jetzt mehr Fragen. Ich fange mal mit der Frage an, kann überall ein Acker entstehen? Da können wir sagen, ja. Hier gilt das Prinzip, wo ein Wille ist, findet sich oft auch ein Weg. Natürlich gibt es Schulen, die schwierige Voraussetzungen haben, um auf dem Gelände einen Acker zu etablieren. Wir haben wenige Fälle, das sind wirklich aber wenige Fälle, wo der Acker außerhalb des Schulgeländes ist, wo wir dann nahe dem Schulgelände eine Fläche suchen, was uns auch oft gelingt. Wir haben aber auch Einzelfälle, wo in mehreren Hochbeeten geackert wird, was wir immer nur als wirkliche Notlösung in Betracht ziehen, weil am Ende sollen die Kinder den Boden kennenlernen. Und ein Hochbeet ist natürlich so ein bisschen ein steriles Umfeld, wo nicht das erlebt werden kann, was ein Boden, ein richtiger Boden nun mal hergibt. Und wir haben aber auch die Fälle, wo Schulen auf dem Gelände gar keine Option haben, wo dann die Schulgemeinschaft Schulhoffläche entsiegelt. Also es gibt Fälle, zum Beispiel ein Gymnasium in München hat da die Schülerschaft in den Sommerferien einen Teil der Schulhoffläche selber entsiegelt, um am Ende eine Ackerfläche zu schaffen, auf der eigenes Gemüse angebaut werden kann. Wir haben aber auch in Brandenburg Fälle, wo natürlich dann auch gemeinsam mit dem Träger eine relativ große Fläche, ich meine 300 Quadratmeter, entsiegelt wurde. Also auch solche Fälle gibt's und mehren sich, weil das Thema naturnahe Schulhofgestaltung natürlich auch immer stärker in den Mittelpunkt rückt, nicht nur aus einer Perspektive von pädagogischem Mehrwert, sondern natürlich auch aus gesundheitlicher Perspektive, um Beschattungen zu schaffen, um klimaresilienter zu sein, auf dem Schulgelände, auch speziell im Kontext von Ganztag ist es natürlich ein Thema, was zunehmend wichtiger wird bei zunehmend auch steigenden Temperaturen, die wir ja feststellen. Genau, das ist das eine dazu. Also wenn eine Schule ackern will, dann finden sich auf jeden Fall Mittel und Wege, dann auch sich eine entsprechende Ackerfläche zu schaffen. Und dann ist es, was die Integration am Lernort betrifft, ist immer unser oberstes Ziel, dass es in den Regelunterricht integriert ist. Natürlich in den dafür relevanten Fächern, die ich vorhin schon aufgezählt habe, Sachkunde, Unterricht, Biologie, Geografie, Erdkunde und so weiter. Aber was wir auch machen, um den Acker als Lerngarten an Schulen zu etablieren, dass wir versuchen, auch fächerübergreifend den Lernort zugänglich zu machen. Und so bieten wir inzwischen auch Lerneinheiten zum Beispiel für Mathe auf dem Acker an. Weil der Acker an uns für sich natürlich eine sehr wertvolle Lebensrealität bietet, nämlich repräsentiert der Acker was, was uns alle mehrmals am Tag was angeht, nämlich wir müssen uns alle mehrmals am Tag im besten Fall ernähren und Essen zu uns nehmen. Und deswegen hat natürlich ein Acker, wo natürliche Lebensmittel wachsen, einen besonders hohen Bezug zur Alltagsrealität auch schon von Kindern. Und diese Lebensrealität viel stärker zugänglich zu machen, um auch abstrakte Bildungsinhalte wie zum Beispiel Mathematik verständlicher und greifbarer im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, bietet natürlich ein unfassbar großes Potenzial. Und wir haben auch Unterrichtseinheiten für Deutsch, für Englisch, für Musik, für eigentlich für jedes Fach mittlerweile gibt es Möglichkeiten, wie man die Lernziele und Bildungsinhalte übertragen und übersetzen kann auf die Lebensrealität Lerngarten. Und das ist das große Ziel, dass eben die ganze Schulgemeinschaft am Ende diesen Lernort versteht als einen Ort, an dem Dinge spielerisch erkundet, erprobt, ausprobiert werden können, mit allen Sinnen erlebbar gemacht werden können. Und das ist das, was wir versuchen, den Schulen, also dieses Potenzial, den Schulen zugänglich zu machen. Aber natürlich gibt es Schulen, die anfangen oder starten mit einer Garten-AG oder einer Acker-AG, aber dann schon auch versuchen, das in den Unterrichtsalltag zu überführen. Und ich meine, dass die aktuellen Zahlen, also es sind weit über 65%, glaube ich, aller teilnehmenden Schulen, die den Acker auch im Regelunterricht nutzen.
Toll. Bietet ihr da Lehrmaterialien, die ihr sozusagen ausgebt? Oder ist es so, dass immer ein Acker-Mitarbeiter vor Ort ist, der da unterrichtet?
Nee. Also wir sind gar nicht vor Ort, sondern das ist ein, wie sagt man heutzutage, Train-the-Trainer-Ansatz, den wir verfolgen so als on-the-job. Also wir befähigen die Lehrkräfte on-the-job. Und auch wenn wir viel über die Kinder sprechen, die ja am Ende dieses Erlebnis haben, aber die Lehrkräfte sind diejenigen, die dieses Erlebnis gestalten. Also unsere Kernzielgruppe, wenn du so willst, sind eigentlich die Lehrkräfte und die ErzieherInnen oder Schulleitungen, Kita-Leitungen, die wir befähigen und die wir darin unterstützen, das mit den Kindern bestmöglich und so wirkungsvoll wie möglich umzusetzen. Und dafür geben wir Lehrkräften, ErzieherInnen, ich sag gern ein Rundum-Sorglos-Paket an die Hand, um die Hürde in das Programm zu starten, so niedrig wie möglich anzusetzen. Also, dass der Sprung auf den Acker oder ins kalte Wasser den Lehrkräften und ErzieherInnen so angenehm und so einfach wie möglich gemacht wird, weil das ist das, was es natürlich braucht, um Vorurteile abzubauen, um bestimmte Ressentiments abzubauen, müssen wir unsere Zielgruppe ins Ausprobieren bringen und dahin bringen, dass sie Erfahrungen sammeln und dann eben feststellen, dass es eben doch funktioniert, dass es Spaß macht, dass es ihren Alltag erleichtert, dass es total wertvoll ist, wenn Kinder auch mal aus einem Klassenraum rauskommen, um auch, sag mal, sich auszutoben, um sich zu bewegen, an der frischen Luft zu sein, die Hände dreckig zu machen. Und das ist auch das Feedback von Lehrkräften, die am Anfang sehr zurückhaltend sind, sich dann aber trotzdem wagen, trauen, den Mut haben zu starten, dass die uns dann nach einem Jahr, nach dem ersten Jahr auch oft spiegeln, dass sie so happy sind, dass sie diesen Schritt gewagt haben, weil die Ackerstunde nicht nur ihnen total gut tut, sondern sie auch feststellen, wie gut es den Kindern tut und dass die Klasse eben nach der Ackerstunde im Klassenzimmer häufig auch eine ganz andere ist als davor. Und das kann ich an meinem eigenen Erleben auch feststellen. Ich war immer, heute sagt man, glaube ich, verhaltensauffällig. Ich war früher im Unterricht sehr verhaltensauffällig, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht wusste, wohin mit meiner Energie. Also den ganzen Tag zu sitzen und ruhig zu sitzen, zuzuhören, ist mir extrem schwer gefallen. Und dann musste natürlich die Energie irgendwo hin und die ist dann natürlich in irgendwie Blödsinn und Schabernack gemündet, was dazu geführt hat, dass ich eben eigentlich mehr vorm als im Klassenzimmer saß. Und ich glaube, mir hätte das auch total gut getan, regelmäßig Stunden zu haben draußen in der Natur, wo theoretische Inhalte praktisch erfahrbar werden, wo meine Energie irgendwie einen Kanal bekommt. Und dann wäre es mir, glaube ich, auch wieder einfacher gefallen, im Klassenzimmer ruhig zu sitzen in der Mathestunde.
Das glaube ich gerne. Nun hast du vorhin erzählt, ihr seid gegründet worden in Nordrhein-Westfalen. Gibt es euch mittlerweile überall? Ihr seid, glaube ich, sogar auch in der Schweiz und in Österreich präsent, oder? Wie groß seid ihr jetzt mittlerweile?
Das ist richtig. Eine kleine Korrektur. Also Christoph kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Gegründet hat er es aber in Potsdam. Vereinssitz ist in Potsdam. Und unser Hauptbüro ist aber in Berlin. Also unser Vereinssitz, würden wir sagen, ist in Berlin. Und richtig, wir sind seit, ich kann dir die Jahreszahlen tatsächlich jetzt gerade nicht sagen,
nicht so
aber seit einigen Jahren auch in der Schweiz und in Österreich aktiv. Das sind beides auch eigenständige Organisationen. In Österreich ist es eine gemeinnützige GmbH. In der Schweiz ist es auch ein Verein, die aber sehr selbstständig, autark unterwegs sind und wo wir natürlich die Programme inhaltlich auch auf die Besonderheiten und Eigenheiten, ich sag's mal, der Länder auch sprachlich angepasst haben. Auch dort natürlich an die etwas anderen Lehrpläne angepasst haben, sodass wir dort natürlich die Zielgruppe bestmöglich bedienen können.
Schön. Wie finanziert ihr euch denn jetzt hier in Deutschland, nehmen wir mal dann doch als Beispiel am besten, wie finanziert ihr den Verein und mit was für Partnern arbeitet ihr da vielleicht auch zusammen?
Das ist eine sehr spannende Frage, Birte, weil das sehr divers ist und viele immer überrascht, wie vielfältig unsere Partnerlandschaft ist, die uns da unterstützen. Also wir haben im Grunde 5 große Säulen, auf denen wir finanziell fußen. Und diese Diversität ist uns ist tatsächlich auch sehr wichtig, um eben nicht in starke Abhängigkeiten zu geraten und eben auch solide aufgestellt zu sein. Und die erste Säule, die liegt natürlich sehr nahe, entsprechende Stiftungen, die Kinder fördern, die Nachhaltigkeit fördern, die gesunde Ernährung fördern, die Gleichberechtigung, Chancengleichheit fördern, Bildung allgemein etc. Die zweite Säule sind Unternehmen, die über Spenden und Sponsoring uns unterstützen. Da ist Aldi Süd zum Beispiel ein sehr großer und relevanter Partner. Aber wir haben auch kleinere Unternehmen, die dann sehr lokal die Schule oder Kita um die Ecke unterstützen, wo dann die Tochter oder der Sohn des Geschäftsführers oder Inhabers auf die Schule geht. Auch solche Fälle gibt's. Und dann haben wir als dritte Säule öffentliche Fördermittel, also von Bund, Ländern und Kommunen, also Gelder der öffentlichen Hand. Und die vierte Säule, das ist tatsächlich auch die aktuell größte Säule, sind Präventionsmittel. Das heißt Krankenkassen, die uns an der Stelle fördern mit Mitteln aus den Präventionstöpfen im Setting Schule, Kita und Universität. Aber auch Pflegeeinrichtungen werden durch unsere Präventionspartner gefördert und finanziert. Klar, weil wir natürlich sehr stark im Bereich Ernährungsbildung, ernährungsbedingte Krankheiten präventiv ansetzen, aber auch Bewegung, mentale Gesundheit sind Schnittmengen, die wir durchaus bedienen. Und deswegen sind das sehr wichtige Partner. Und die fünfte Säule, auch keine unwichtige, ist, dass jeder Lernort, der am Bildungsprogramm teilnimmt, auch einen Eigenanteil bezahlt, was natürlich nochmal eine ganz andere Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit mit sich bringt und natürlich auch, also ein Lernort wie der Acker ist am Ende auch wie eine Turnhalle oder ein Klassenzimmer. Das sind laufende Kosten, die entstehen. Ich vergleiche es mal mit Instandhaltungskosten. Es muss eben mal eine neue Schaufel oder Spaten her. Es müssen Jungpflanzen, Saatgut jedes Jahr gekauft werden. Insofern ist es schon auch wichtig, den Lernort auch budgetär mitzudenken.
Ihr deckt ja schon ein ganz schön breites Feld ab. Wenn ich jetzt so mitbekomme, es geht bei euch um Ernährung, Gesundheit, Bewegung, Bewusstsein schaffen für Lebensmittel, Wertschätzung von Lebensmitteln. Das ist total toll, was ihr da macht. Und was ich auch total toll finde, ihr habt so drei Werte, nach denen ihr arbeitet. Vielleicht kannst du das mal erklären, was damit gemeint ist. Ich habe es im Internet gefunden und ich fand, es hörte sich sehr vielversprechend an. Leidenschaft, Wirksamkeit und Verlässlichkeit. Wie setzt ihr das um?
Ja, also damit es natürlich nach außen hin alles so gut klappt und so schön aussieht, wie dir das auch aufgefallen ist, braucht natürlich ein stabiles internes Fundament. Und das Fundament sind am Ende natürlich auch unsere Werte, die uns bei Acker verbinden und die unser gemeinsames Handeln verknüpfen und tragen. Und Leidenschaft als eine Wertegruppe, also Leidenschaft ist ein Überbegriff, da versteckt sich eine ganze Wertegruppe dahinter, begeistert, authentisch und auch positiv. Und wir haben jede Wertegruppe auch mit einem Hashtag versehen und Leidenschaft hat den Hashtag mit Herz und Spaten. Und das soll heißen, dass wir die Dinge nicht nur mit Herzblut angehen, sondern eben auch immer mit einem Pragmatismus, dass wir Dinge gern ausprobieren, nicht so viel in der Theorie verharren, sondern einfach testen, ausprobieren, reflektieren, dass wir eine sehr ausgeprägte Fehlerkultur haben, weil wir der Meinung sind und ganz fest dran glauben, dass nur durch Fehler wir auch eine sehr, sehr gute und proaktive Entwicklung gestalten können in der Gesamtorganisation. Und aber trotzdem bei Acker ist jeder begeistert, oder ich würde sagen fast alle, jeder, nicht jeden Tag vielleicht, aber ich sage es mal zu sehr großen Anteilen, sind alle schon sehr begeistert dabei. Und das drückt sich natürlich auch in der Liebe zum Detail aus, was an ganz vielen Stellen sichtbar wird, ob das jetzt auf der Webseite ist, in dem Bildungsprogramm, bei unseren Veranstaltungen. Aber wir auch total Wert drauf legen, dass jeder so sein darf, wie er ist. Also sehr authentisch auch hier bei Acker sein darf. Und wir aber trotzdem auch versuchen, positiv in die Zukunft zu blicken, was natürlich in der heutigen Zeit ganz besonders wichtig ist, wo sehr viel Destruktives unterwegs ist, sehr viel Polarisierendes, und wir versuchen in dieser Gemengelage einfach mit einem als positives Vorbild lösungsorientiert für eine bessere Zukunft unserer Kinder. Und das ist so das, was hinter Leidenschaft steckt. Und Wirksamkeit hat den Hashtag Chaka. Ja, Wirkung und Wirksamkeit ist ohnehin ganz fest in der DNA von ACCA verankert. Also Wirkung und Wirksamkeit ist quasi mit dem ersten Spatenstich bei ACCA fest verankert. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass Christoph einfach auch aus der Wissenschaft kommt und dann natürlich auch sehr wissenschaftlich orientiert, ja, die Gestaltung von ACCA angegangen ist. Und gleichzeitig fördern wir mit Wirksamkeit aber auch das Ambitionsniveau, weil wir sagen, okay, wir wollen die Wirkung verbessern. Jeder eingesetzte Euro, der am Ende natürlich auch oft aus öffentlichen Mitteln kommt oder von Unternehmen gespendet wird oder Privatpersonen zum Teil auch oder Präventionsmitteln. Also das ist, wir nehmen quasi diese Mittel, die uns da zur Verfügung stehen, schon sehr ernst, und jeder Euro soll maximale Wirkung entfalten. Das heißt, wir gehen die Sache auch sehr, sehr unternehmerisch an. Ich komme selber aus einem, ja, inzwischen DAX-notierten Konzern, habe dort 19 Jahre gearbeitet, und mir war es tatsächlich wichtig bei dem Wechsel in einen gemeinnützigen Verein, dass dieser unternehmerische Anspruch und dieses Ambitionsniveau, auch wirklich unternehmerisch Dinge zu lösen und anzugehen, was ACCA, würde ich schon sagen, auch auszeichnet im Sektor. Und wo ich sage, da glaube ich, können viele andere NGOs sich auch noch weiterentwickeln, um viel unternehmerischer und auch systemischer an bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen ranzugehen, um dem Anspruch gerechter zu werden, wie setzen wir eigentlich die finanziellen Ressourcen, die wir bekommen, in Wirkung um, oder wie übersetzen wir die in Wirkung. Genau, das ist so das, was sich unter der Wertegruppe Wirksamkeit verbindet. Und zu guter Letzt haben wir das Thema Verlässlichkeit, wie du auch schon gesagt hast. Und dahinter verbirgt sich der Hashtag Ehrensache, also Ehrensache mit Ä, ne, wegen der Ehre, die auf dem Acker zu finden ist. Wir lieben natürlich auch Wortspiele rund um den Acker. Ist dir vielleicht schon aufgefallen?
Ja, finde ich aber super.
Genau, und da geht es darum, dass wir am Ende natürlich respektvoll mit unseren Ressourcen umgehen, mit natürlich auch uns selber, dass wir bodenständig bleiben bei allem Erfolg, den ACCA die letzten Jahre hatte, dass wir das eben nicht als selbstverständlich verstehen, sondern uns immer wieder zurückbesinnen, wo wir herkommen, und da auch sehr ehrlich miteinander umgehen, uns immer wieder in die Augen blicken, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg, oder ist es vielleicht auch wichtig, gerade in Zeiten, in denen wir erfolgreich sind, uns auch kritisch zu hinterfragen. Oft passiert es ja meistens dann, wenn es nicht mehr so gut läuft, dass man sich sehr kritisch hinterfragt, aber das ist bei uns tatsächlich auch ein wichtiger Wert, das auch in Zeiten des Erfolgs zu tun, um, wie Christoph jetzt sagen würde, vor der Welle zu sein und nicht auf oder so, sogar hinter der Welle, um ja mit Weitsicht und gutem Weitblick am Ende auch zu agieren.
Der Christoph scheint ein Surfer zu sein. Ja, okay.
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ja, auf der Ackerwelle vielleicht.
Genau, die Ackerwelle, genau. Du hast es gerade eben schon gesagt, ihr seid sehr erfolgreich mit dem, was ihr in den letzten 11 Jahren gemacht habt. Ich mag ja ganz gern Zahlen. Hast du ein paar Zahlen für uns, wie oder wen ihr da in den letzten Jahren alles schon erreichen konntet mit euren Taten?
Also wir sind dieses Jahr an über 1800 Lernorten aktiv. Das ist die Summe von Schulen und Kitas, die unsere Programme derzeit aktiv umsetzen. Wenn wir die nehmen, die das Programm gemacht haben, umgesetzt haben und jetzt schon selbstständig weiteraggern, wir aber quasi keinen konkreten Kontaktpunkt mehr haben, dann sind es sogar noch mehr, würde ich sagen. Aber wir haben 8.800 aktive Lernorte, und bislang haben über 400.000 Kinder ein Ackerjahr erlebt, eben von Bodenvorbereitung über Aussaat, Pflege, Ernte, Verwertung, Vermarktung bis hin zum Mulchen im Winter, zum Eindecken des Ackers, diesen Prozess miterlebt. Genau, das sind tatsächlich auch Zahlen, die uns sehr stolz machen und natürlich auch zeigen, dass es funktioniert. Weil Christoph natürlich, als er gestartet ist, mit der Idee müde belächelt wurde und, glaube ich, wenige zugetraut hätten, dass Acker derart erfolgreich sein kann. Und das macht uns natürlich super stolz und zeigt natürlich, dass A, das Interesse da ist, dass es funktioniert und dass es normal sein sollte, dass alle Kinder das erleben. Und das ist ja auch das Ziel, wo wir hinwollen.
Genau.
Dass der Acker so selbstverständlich wie die Turnhalle ist oder der Sandkasten.
Eine meiner nächsten Fragen. Was ist denn eure große Vision? Ist es das?
Ja, jedes Kind. Vor 4 Jahren haben wir das Ziel ausgerufen, 2030 jedes Kind. Und das meint, dass wir bis 2030 tatsächlich dahin kommen wollen, dass es eher unnormal ist, wenn Kinder nicht ackern. Und dass es Normalität wird, dass Kinder im Alltag, im Bildungsalltag einen Lerngarten haben, wo sie Natur mit allen Sinnen das ganze Jahr über erleben können. Und es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber ambitioniert hatten wir ja auch gerade schon in den Werten. Ob wir es erreichen, steht natürlich in den Sternen, weil da gehört natürlich noch ein bisschen, oder haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ist natürlich ein ziemlich dickes Brett, was wir da bohren wollen. Aber das ist das, worauf wir hinaus wollen, dass wir Acker selber überflüssig machen, dass es eben ins System übergeht, dass die Lücke, die Christoph entdeckt hat, geschlossen wird mit der Lösung, die wir entwickelt haben, die zeigt, wie es geht, dass die vom System selber übernommen wird und Acker vielleicht in naher Zukunft in der Form, wie es uns heute gibt, zumindest die Bildungsprogramme, so nicht mehr gebraucht werden, weil es im Bildungssystem aufgegangen ist.
Schön. Ihr wollt euch also selber abschaffen. Das höre ich ganz oft von Initiativen wie euren, dass ihr einfach wollt, dass es in den Alltag übergeht, was ja toll ist. Was ist denn eure größte Herausforderung aktuell?
Die größte, okay.
Kannst mir auch eine kleine Staffel der einzelnen Herausforderungen geben?
Also es sind sehr unterschiedliche Herausforderungen. Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist natürlich, dass das Thema, also dass Kinder einfach keine gute Lobby haben, dass einfach andere Kräfte am Werk sind, in denen die in starker Konkurrenz um die Aufmerksamkeit wichtiger EntscheidungsträgerInnen mit uns stehen und einfach andere Mittel zur Verfügung haben, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Und dass wir natürlich jetzt auch, und das ist auch eine Herausforderung, eine Lösung anbieten, die natürlich erst langfristig ihre Wirkung sichtbar machen wird. Also wir haben keine low-hanging fruits im Angebot, dass wir sagen, wir setzen heute das mit den Kindern um und ab morgen können wir ja die Reduzierung von den Gesundheitsausgaben feststellen, sondern dass Kinder, die eben heute mit entsprechenden Ernährungsgewohnheiten ausgestattet werden oder Ernährungskompetenzen ausgestattet werden, um sich eben dann im Älterwerden auch besser ernähren und weniger ernährungsbedingte Folgekrankheiten entwickeln. Also diesen Effekt werden wir erst in 20, 30, 40 Jahren feststellen. So von dem, was wir heute machen, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die wir haben, dass wir nicht die Quick Wins bieten können. Ja, und dass wir natürlich und dass die finanziellen Ressourcen an allen Ecken und Enden sehr knapp bemessen sind, gerade im Bildungssystem, das ja noch nie mit besonders viel finanziellen Mitteln ausgestattet wurde, was sich verbessert in den letzten Jahren. Also ich nenne mal so Themen wie Startchancenprogramm. Also da passiert schon was, aber der Investitionsstau ist natürlich so enorm im Bildungssystem, dass wir da trotzdem natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen wichtigen Sachen stehen. Wenngleich wir im Verhältnis natürlich sehr, sehr wenig Geld brauchen, um was wirklich, wirklich wirkungsvollen Lernort zu etablieren. Also wenn wir mal uns anschauen, dass wir da über 60 Euro pro Kind und Jahr sprechen. Und wenn man dann guckt, also was so ein Schulausflug pro Kind kostet, ne, was auch total wichtig und nett und schön ist für Kinder, aber am Ende natürlich bei weitem nicht die Wirkung entfaltet, dann würde ich sagen, müssen wir vielleicht trotzdem überlegen, ob wir da die Prioritäten einmal überdenken. Aber das sind so schon die zentralen Herausforderungen, so mit Blick auf dieses große Ziel, was wir haben, ne? Neben den vielen kleinen Herausforderungen, die sich tagtäglich ergeben und die auch regional, deutschlandweit zum Teil sehr unterschiedlich sind. Wir haben an den einen Stellen viel zu viele Nachfrage und zu wenige Förderpartner. Auf der anderen Seite haben wir Mittel zur Verfügung, aber weniger Interesse bei Lernorten. Wir haben Ehrenamtliche, die uns ja bei der Umsetzung unterstützen. Auch da gibt es Regionen, wo uns der Gewinn von Ehrenamtlichen sehr leicht fällt oder wo es sehr gut funktioniert. Dann gibt es andere Ecken in Deutschland, wo wir niemanden finden, der uns in der Umsetzung unterstützt. Das sind so die Herausforderungen, ich sage es mal, des Alltags, aber so die großen Herausforderungen mit Blick auf das Ziel, würde ich schon sagen, so die eben beschriebenen.
Ihr veranstaltet ja auch das Acker-Festival. Was verbirgt sich dahinter? Das ist auf jeden Fall was, was man auch sehr schnell im Internet findet, wenn man Acker recherchiert.
Ja, das Acker-Festival haben wir das erste Mal so richtig, also wir haben das einmal erprobt 2021, zu Corona-Zeiten, da war das so ein hybrides Format. Und da hatten wir es vor Ort, ein paar wenige Personen, die auf der Bühne saßen, und die ZuschauerInnen damals waren alle am Bildschirm. Das war eher so ein Livestream. Da haben wir das erste Mal so ein bisschen erprobt und getestet und haben festgestellt, dass es sich lohnt, ein bisschen intensiver mit der Materie zu beschäftigen. Einfach, um ja neue Zielgruppen zu erreichen, so ein bisschen raus aus der Bubble auch zu kommen. Das ist, glaube ich, so das größte Ziel, was wir mit dem Acker-Festival anstreben, auch unterschiedlichste Zielgruppen miteinander zu verknüpfen, die, ich sag's mal, beim Thema Ernährung, Landwirtschaft ja alle eine Rolle spielen, wenn wir uns, ich sag's mal, die komplette Wertschöpfungskette anschauen, und die irgendwie alle zusammenzubringen und eine Idee zu entwickeln, wie kann denn das Ernährungssystem von morgen aussehen und welche Rolle spielt Bildung dabei, aber welche Rolle spielt Wissenschaft dabei, welche Rolle spielt die Ernährungsindustrie dabei, welche Rolle spielen die landwirtschaftlichen Betriebe dabei, die weiterverarbeitenden Betriebe, Medien, Kulturschaffende. Also Ernährung geht uns ja glücklicherweise alle was an. Das macht es auf der einen Seite natürlich ein Stück weit einfach, aber gleichzeitig natürlich auch sehr kompliziert, weil es so ein großes Thema ist und ein sehr emotionales Thema ist. Jeder glaubt ja am besten zu wissen, wie Ernährung funktioniert. Wir könnten jetzt, glaube ich, mal gucken, wie viele Diäten uns über den Weg laufen, wenn wir mal googeln würden. Also es gibt da, glaube ich, tausende von Meinungen zu. Und das zeigt natürlich auch, dass das ein super komplexes Umfeld ist, das natürlich auch stark emotionalisiert ist und super viele Meinungen gibt. Dann haben wir das erste Mal eigentlich letztes Jahr gemacht zum 10-jährigen Jubiläum von Acker. Da haben wir das kombiniert mit einem Fachtag, also wo wir Fachpublikum, eher so ein Konferenzformat am ersten Tag, und am zweiten Tag hatten wir so ein Familienfest gemacht, wo dann auch Kinder, Familien, eher so ein Spaßangebot mit Musik, mit Spielen gemacht haben. Und das ist sehr, sehr gut angekommen, und wir haben dann entschieden, dieses Jahr dann nochmal eins draufzusetzen, aber ohne Familientag, sondern eine reine Fachkonferenz. Aber wir sind ja Acker, und deswegen heißt es bei uns nicht Fachkonferenz, sondern eben Acker-Festival, weil wir natürlich schon auch immer den Aspekt von Begeisterung, Spaß, Freude, Lebenslust, also das sind alles wichtige Zutaten, wenn wir die großen Herausforderungen unserer Zeit lösen wollen, dann wird es nicht gehen, ohne dass wir auch immer mal wieder Spaß, Freude, Begeisterung entwickeln, gemeinsam lachen können. Und deswegen ist so dieser Festivalgedanke damit drin, dass ja wir natürlich die Probleme sehr ernst nehmen müssen und schnell Lösungen brauchen, aber nicht vergessen dürfen, wofür wir das am Ende des Tages eigentlich machen. So, und wenn wir nicht mehr lachen und keinen Spaß mehr haben im Leben, also wofür wollen wir die Welt dann retten? So, weiß nicht, ob das jetzt
Ich habe es verstanden.
Genau, und ich sage es mal, positive Emotionen und positives Erleben fördert natürlich auch nachweislich Kreativität, Innovationskraft, Lust, Dinge anzupacken. Und das ist das, was wir über das Ackerfestival transportieren wollen. Einmal den Ernst der Lage und Lösungen auf der einen Seite, aber eben auch einen Raum zu bieten, wo neue Dinge entstehen können, auf eine angenehme Art und Weise, so da einen Raum zu schaffen, zu bieten, sektorübergreifend, wo wir möglichst viele Menschen erreichen und versammeln können, weil am Ende können wir die Dinge nur gemeinsam lösen und anpacken. Da reicht Acker alleine halt leider nicht aus.
Ja, super. Ja, das ist doch gut, dass ihr das dann so ins Leben gerufen habt. Lieber Sascha, du hast eben schon so ein paar Beispiele aus der Praxis, ein paar Geschichten erzählt, aber vielleicht gibt es ja noch eine besonders schöne oder besonders verrückte Geschichte, die du mit uns teilen möchtest. Danach frage ich eigentlich meine Interviewpartner immer. Gibt es irgendwas, was ganz besonders in deinem Kopf hängen geblieben ist, was du in deinen Jahren bei Acker so erlebt hast?
Also, ich kann dir die Geschichte erzählen, die ich eigentlich sehr gerne erzähle, die aber nicht meine Geschichte ist, sondern also es ist eine Geschichte, die Christoph erlebt hat, so muss man sagen. Und die spiegelt einfach sehr schön wider, über was wir jetzt gesprochen haben, beinhaltet die Geschichte einfach für mich und repräsentiert das, wofür Acker steht und die Wirkung, die wir entfalten. Und die Geschichte ist folgende. Christoph in seiner allerersten Ackerstunde 2013, also das allererste Mal, mit seiner Schwester zusammen getestet hat und seine Schwester als Lehrerin hat sich natürlich gut getroffen und die sind samstags zusammen auf einen Acker gegangen, also seine Schwester mit ihrer Klasse und er zur allerersten Ackerstunde, die er jemals gemacht hat mit einer Schulklasse zusammen. Und auf dem Weg zum Acker hat er zwei Jungs gefragt, die, ich weiß nicht, wie alt die damals waren, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber sagen wir mal, irgendwie so zwischen 9, 10, 11, sowas würde ich vermuten. Dann hat er die beiden gefragt. Eine hieß Tim, auf den komme ich jetzt konkret zu sprechen, was sie sich jetzt von dieser Ackerstunde erwarten. Und Tim dann sehr trocken, sagt so ein bisschen gelangweilt, ja, ich bin Gamer und kein Bauer. Und da musste Christoph, glaube ich, erstmal schlucken und war natürlich noch aufgeregter, wie das jetzt gleich ablaufen wird, diese erste Ackerstunde. Und was dann aber passiert ist, ist super interessant, weil Tim im Verlauf der Pilotphase sehr, sehr neugierig geworden ist und derjenige war, der am längsten geackert hat. Ich glaube, der erste war, der direkt gefragt hat oder gesagt hat, er will nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ackern.
Ach, wie cool.
Und den das richtig gepackt hat. Und das sieht man, das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass es total wichtig ist, die Menschen, ob das jetzt Lehrkräfte oder Kinder sind, ins Tun zu kriegen, um so gewisse Vorurteile und Annahmen aus der Welt zu räumen. Und die kannst du halt nur durchs Erleben, durch Erfahrungen entkräften. Das funktioniert nicht mit der grauen Theorie. Und das besonders Schöne aber an der Geschichte ist, dass Christoph den Kontakt letztes Jahr zum 10-Jährigen gesucht hat, also versucht hat, beide zu erreichen. Und das ist geglückt. Und er hatte die beiden gefragt oder auch Tim gefragt, was er denn jetzt rückblickend sagt, wie diese Zeit ihn geprägt hat, jetzt dann im Verlauf der letzten 10 Jahre. Und dann hat Tim genauso trocken und spontan geantwortet, Christoph, heute bin ich nicht nur Gamer, sondern auch Bauer.
Oh, wie schön.
Und das ist, finde ich, einfach eine super coole Geschichte, die zeigt, was für eine Wirkung das entfalten kann. Und dass es eben nicht heißt, man muss die digitale Welt oder Spielen verteufeln oder ne, das darf alles keinen Platz haben, sondern es kann ja daneben seinen Platz bekommen. Also es funktioniert vielleicht auch beides parallel. Das analoge Ackern und das Spielen in der digitalen Welt. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr anschauliche Geschichte.
Auf jeden Fall.
Was Ackern bewirken kann.
Ja, auf jeden Fall. Ganz toll. Vielen Dank fürs Teilen. Wenn man jetzt sagt, boah, Acker, super Sache, ganz toll. Wir möchten das unterstützen. Ich möchte das unterstützen. Was können wir tun, um euch zu helfen, damit eure Vision irgendwann in Erfüllung geht?
Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten anzupacken, wie wir sagen, sich die Hände dreckig zu machen. In erster Linie gibt es natürlich die Möglichkeit, über unsere Webseite gibt es ein Spendenformular. Jeder, der interessiert ist, einen finanziellen Beitrag zu leisten, von ganz klein bis ganz groß, ist alles ganz, ganz herzlich willkommen und alles hilft. Dann hatte ich schon angesprochen, unser Ehrenamt, wer Bock hat, Ackercoach zu werden, Ackercoachin zu werden und Lust hat, Gemüsewissen und Ackerwissen sich auf der einen Seite selber anzueignen. Also jeder ist willkommen, es braucht keine gärtnerischen, landwirtschaftlichen Vorerfahrungen oder Kompetenzen, sondern jeder, der Lust hat, mit Kindern was zu machen und Wissen zu vermitteln an Kitas und Schulen, ist eingeladen, sich zu melden. Wir befähigen alle, die kein Wissen mitbringen, sozusagen, was gebraucht wird. Also man eignet sich nochmal wertvolles Wissen an, was man natürlich dann auch privat für sich nutzen kann. Aber jeder, der natürlich auch schon Wissen mitbringt und gern gärtnert, ist natürlich genauso herzlich eingeladen, sich zu melden, wenn er Lust hat, Kindern da den Anbau von Gemüse näher zu bringen und Schulen, Kitas bei der Integration des Programms zu unterstützen. Ansonsten natürlich, Eltern sind eingeladen, das in die Kitas zu tragen, in die Schulen zu tragen. Das ist eine Erfahrung, die wir machen, dass es total wichtig ist, dass Eltern hier auch, ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, Druck aufbauen, auch bei dem Kollegium. Da stellen wir fest, dass es oft Eltern sind, die so die Initialzündung geben und sagen, Mensch, guckt euch mal das und jenes an. Wir finden das schon wichtig, dass unsere Kinder auch lernen, woher unsere Lebensmittel kommen, wie lecker eine Möhre schmeckt, wenn sie direkt vom Acker in den Mund geschoben wird. Auch das ist sehr herzlich willkommen, einfach drüber zu reden oder selber Gemüse anzubauen. Jeder ist eingeladen, einfach auch wieder selber sich die Hände dreckig zu machen und sei es nur Kräuter anzubauen und mit den Kindern so ein bisschen Naturerlebnisse zu schaffen, im Kleinen wie im Großen. Auch das ist was, was jeder sofort machen kann.
Dann nenn uns doch bitte nochmal eure Website.
acker.co.
Hervorragend. Und man findet euch auch natürlich auf den Social Media. Das geht relativ einfach. Da muss man einfach nach Acker suchen.
Genau, Acker Community ist es bei Instagram, Acker ganz normal bei LinkedIn, wer dort im Business-Netzwerk unterwegs ist. Genau.
Super. Lieber Sascha, nun finde ich, dass Acker die Welt verbessert. Deswegen seid ihr für mich Weltverbesserer und du bist heute hier zu Gast im Weltverbesserer-Podcast. Welche drei Dinge müssten denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wäre, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest?
Tatsächlich, also, aber nur drei Wünsche, muss man ja fast sagen. Also, ich würde mir wünschen, dass wir Menschen uns wieder als Teil der Natur verstehen. Das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die mir abhanden gekommen ist, obwohl ich eigentlich mal sehr gartennah aufgewachsen bin. Im Selbstversorgergarten meiner Großeltern ist es dann im Erwachsenwerden auch mir abhanden gekommen, dieses Bewusstsein, dass ich Teil der Natur bin und dass ich nicht über der Natur stehe. Dass nicht die Natur mich braucht, sondern andersrum, ich die Natur brauche. Und dass wir mehr wieder dieses Bewusstsein entwickeln, dass wir Teil der Natur sind und nur in Symbiose es schaffen, quasi unsere Lebensgrundlage zu schützen und zu erhalten, damit der sogenannte Wohlstand, ne, über den ja heute viel gesprochen wird, ist ja alles nichts wert, wenn unsere Lebensgrundlage immer mehr im wahrsten Sinne des Wortes, den Bach runtergeht. Also es wäre mein erster Wunsch, wieder dieses Verständnis zu entwickeln, dass wir alle Teil der Natur sind. Dann wahre Begegnungen. Also ich glaube, wir brauchen wieder viel mehr wahre Begegnungen draußen, abseits von den digitalen Medien. Ich sage bewusst jetzt nicht soziale Medien, weil so sozial sind sie leider im Moment an vielen Stellen nicht mehr. Ich glaube, wir müssen wieder ins Gespräch kommen, in Begegnungen kommen, sich begegnen und miteinander sprechen, auch streiten, diskutieren, Konflikte austragen, total wichtig. Aber ich glaube, das funktioniert am besten, wenn wir uns wieder mehr reell begegnen und uns dabei in die Augen blicken und auch diese Mikromomente erleben, was Aussagen zwischenmenschlich bewirken und machen. Das wäre so ein zweiter Wunsch, der, glaube ich, für eine gute Zukunft total wichtig ist. Und mein dritter Wunsch wäre, dass wir tatsächlich weniger so Symboldiskussionen führen, sondern uns wirklich um die wahren Probleme kümmern und gemeinsam aufhören, uns die Schuld zu geben und gemeinsam zusammenkommen, um über Lösungen zu sprechen. Also wegzukommen von du bist schuld, sondern vielleicht uns wieder mehr in Vergebung üben und das, was war, anzunehmen, loszulassen und dann aber gemeinsam Lösungen zu kreieren, die unser Leben aller wieder lebenswert und fröhlicher machen, angenehmer. Genau, also das wären so meine drei spontan aus dem Bauch raus Wünsche. Mit der Frage hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht gerechnet. Vielen Dank dafür. Das fand ich jetzt selber spannend zu schauen, was da direkt aufsteigt an Gedanken.
Sehr gerne. Da musst du wohl öfter meinen Podcast hören. Die Frage stelle ich immer. Jetzt habe ich dich entlarvt. Nein, alles gut, kein Problem. Alles in Ordnung. Eigentlich wäre das ja jetzt auch ein schönes Schlusswort mit diesen tollen Wünschen, die du gerade mit uns geteilt hast. Aber als letzte Frage stelle ich immer noch die nach einem Buchtipp. Und deswegen möchte ich jetzt auch ganz gerne von dir wissen, liest du, schaffst du das noch in deinen Alltag zu integrieren, zu lesen? Und hast du vielleicht einen schönen Buchtipp?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. dem Marktplatz für Bücher.
Ich habe einen sehr guten Buchtipp. Also eine meiner Leidenschaften oder wofür ich mich auch seit Jahren begeistern kann, ist die sogenannte positive Psychologie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal über den Weg gelaufen ist. Das ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Da geht es nicht darum, sich eine rosarote Brille aufzusetzen, sondern geht es tatsächlich um wissenschaftlich fundierte Methoden und Instrumente, wie wir schaffen, auch mit schwierigen Lebenssituationen gelingend bestmöglich umzugehen, ohne sie unter den Teppich zu kehren, sondern anzunehmen und das Beste draus zu machen. Und weil es hier auch gerade liegt, ich kann jedem ans Herz legen, positive Psychologie, ein Handbuch für die Praxis von Dr. Daniela Blickhahn. Das ist auch meine Ausbilderin. Und das ist ein sehr schönes Buch mit ganz vielen tollen Übungen, aber auch wissenschaftlichen Hintergründen, wie man diese Ansätze in seinen Alltag integrieren kann und wie man sich dieses Wissen aneignen und nutzbar machen kann. Das liegt hier gerade neben mir. Das ist seit Jahren ein ständiger Begleiter für mich und das kann ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen.
Super, aber wahrscheinlich keine gute Nachtlektüre. Das ist schon was, wo man am Schreibtisch sitzen muss. Hörte sich so an.
Ich glaube, das ist typabhängig, würde ich sagen. Okay. Ich stöber da oder schmöger da schon auch gern mal zum Einschlafen drin oder abends im Bett als letzte Aktivität. Also, aber ja, es ist natürlich schon jetzt keine sanfte Gute-Nacht-Geschichte.
Alles klar. Super, dann vielen Dank für diesen tollen Buchtipp. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es war total spannend, mit dir zu sprechen, lieber Sascha. Und ich kann nur sagen, bitte macht weiter mit Acker. Ich finde eure Arbeit super toll und schön, dass ihr das macht. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Hat super viel Spaß gemacht, mit dir über Acker zu sprechen. Dankeschön und viel Erfolg für deinen Podcast.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.